Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Werder wollte den Schwung aus dem Leverkusen-Spiel mitnehmen, doch was vor einer Woche noch geklappt hat und sich verdammt gut anfühlte, davon war gestern plötzlich nichts mehr zu sehen. Die Mienen der Spieler nach der Partie sprachen Bände, denn 4 Gegentore und eine erneute Niederlage zu Hause, das tut weh und ist erklärungswürdig. Das Weserstadion ist schon lange keine Festung mehr, habt ihr geschrieben, wobei es an der Unterstützung der Fans sicher nicht gelegen hat. Auch beim Nachspieldeich seid ihr präsent, habt eure Gedanken geteilt, eure Nachrichten gingen an die 0160 982 1. Dreimal die 8 und die 4 und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei diesem feinen Podcast mit dabei seid. Ich bin ja mal gespannt, was mein Deichstubenkollege Bjarne Vogt gestern am Osterdeich erlebt hat, wie sein Blick hinter die Kulissen ausgefallen ist. Moin Bjarne, du bist heute mit dabei, da freue ich mich.
Alex, grüße dich. Ich freue mich mehr. Ich freue mich riesig. Also das ist, wir 6 Wochen haben uns jetzt gefühlt nicht gehört. Viel zu lange eigentlich. Deswegen wurde mal wieder Zeit, dass wir beide hier in Ruhe nach dem Werder-Spiel quatschen.
Ja, du hast mir als Mann in meinem Leben auch definitiv gefehlt. Du weißt ja, ich habe häufige Partnerwechsel in diesem Podcast, aber schön, dass du wieder am Start bist. Wobei, es ist ja eher Ernüchterung denn Freude nach dem Leverkusen-Spiel. Rückblickend fühlt sich das nämlich an wie ein Strohfeuer. Ich finde, das, was gestern passiert ist, muss man irgendwie erstmal sacken lassen. Geht's dir auch so?
Ja, war ernüchternd. Also man hat's gemerkt danach, auch in den Katakomben bei allen. Es war wirklich wie so ein Rückschlag. Und du hast es eben Strohfeuer schon angesprochen. Das haben wir auch Peter Niemeyer gefragt. Ja, war jetzt eigentlich das wirklich vielleicht nur so ein ganz, ganz kurzes Glück irgendwie in Leverkusen? Das will man natürlich bei Werder nicht wahrhaben. Ist ja auch verständlich. Aber ich glaube, es ist für alle Beteiligten, für alle, die grün-weiße Seele irgendwie so ein bisschen haben, ganz gut, dass jetzt mal 2 Wochen Länderspielpause ist.
Ja, ob das so verständlich ist, dass man das nicht wahrhaben will, weiß ich nicht. Darüber könnte man diskutieren. Wir haben heute mehrere Punkte, die wir natürlich aufgreifen werden. Grundsätzlich ist die Frage ja, warum du es in der Rückrunde nicht schaffst, 2-mal in Folge die gleiche Konstanz aufs Feld zu bringen. Patrick aus Osterholz grübelt auch und ist ratlos.
Letzte Woche gegen Leverkusen Wahnsinnsspiel abgeliefert und heute irgendwie waren es 10 Minuten in der ersten Halbzeit, die gut waren. Und in der zweiten Halbzeit direkt wieder das Gegentor. Und dann ist das Spiel so dahingedümpelt. Also keinerlei irgendwie Kampfgeist habe ich gespürt. Irgendwie auch Schlussoffensive, da kam ja nichts oder wenig. Also was war da jetzt los? Das fragt man sich natürlich immer, was da los war, naja.
Ja, das ist genau der Punkt. Wir wollen auf Spurensuche gehen, wie so häufig. Die Frage ist ja, welche Antworten haben die Spieler auf die Vorstellung gestern gefunden? Die wirkten auf mich, ich habe es eingangs schon gesagt, sehr ratlos, die Köpfe hingen tief, völlig zurecht.
Ja, hundertprozentig. Es war genau das, was du eben angesprochen hast. Also Marco Friedl hat es eigentlich ganz, ganz gut auf den Punkt gebracht. Der stand schon ein paar Minuten uns Journalisten gegenüber und musste einige Fragen beantworten. Irgendwann fragte ich ihn, der Marco, jetzt aber mal ganz ehrlich, also ihr kommt ja mit einem 2-2 in die Pause. Es ist ja eigentlich alles wieder super. Ne? Also ihr seid so der Sieger eigentlich trotzdem der ersten Halbzeit, obwohl ihr eine erste halbe Stunde spielt, die nicht gut ist. Warum kommt ihr dann so aus der Pause? Und er sagt es mir, die Frage wurde mir wahrscheinlich am allerhäufigsten in den letzten 7 Jahren gestellt, seitdem ich bei Werder bin. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann es dir nicht erklären, warum es so ist. Und das war diese Ratlosigkeit, die du eben schon angesprochen hast, die allen gestern ins Gesicht geschrieben war. Egal, ob Romano Schmid, mit dem haben wir gesprochen, Peter Niemeyer, Ole Werner später. Alle waren wieder der Überzeugung, hey, Leverkusen muss doch was mit uns gemacht haben, muss doch diesen Aufschwung gegeben haben. Aber man merkt, Werder ist einfach noch nicht so stabil. Dieser eine Sieg hat nicht dafür gesorgt, dass diese ja so große Negativspirale davor einfach weggewischt ist. Im Gegenteil, es reichte halt diese kurzen Nackenschläge, 2 Tore jeweils zu Beginn der Halbzeiten, um Werder komplett aus dem Konzept zu bringen. So, und dann hast du zwar immer mal wieder Phasen, hast doch Chancen, machst die dann in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit stay an die Latte, hast dann nicht das Glück, dass du vielleicht sofort wieder den Ausgleich machst und schon merkst du, dass diese Mannschaft leider in sich drin noch zu verunsichert ist, anstatt dass diesen positiven Trend aus Leverkusen einfach mit reinnehmen. Mhm.
Ja, Ratlosigkeit, Verunsicherung, das sind ja keine guten Ratgeber, auch für die nächsten Partien. Also Wir müssen heute mal über die vielen Gegentore sprechen, auch über die schlechte Heimbilanz. Und grundsätzlich möchte ich mit dir auch nochmal draufschauen, was sich künftig verändern muss, damit Werder in so einer Partie anders reagiert. warum konnte dieser Schwung aus Leverkusen nicht mitgenommen werden? Das ist eine Frage, die hast du auch Coach Ole Werner gestern in der PK gestellt. Und hier kommt seine Antwort.
Ja, das eine ist, wie ich es gerade gesagt habe, dass du einen frühen Rückschlag zu verarbeiten hast und wir damit heute nicht so umgegangen sind, dass wir dann wirklich bei unserem Spiel bleiben. Hat lange gebraucht, bis wir dann, oder zu unserem Spiel kommen überhaupt, hat lange gebraucht, bis wir dann so die ersten positiven Momente hatten. Und das ist jetzt insgesamt natürlich keine einfache Phase für uns. Und du brauchst diese positiven Erlebnisse, glaube ich, als Bestärkung, um dann eben halt auch dein Spiel mit einer anderen Überzeugung, defensiv wie offensiv, auf den Platz zu bringen. Und das hat heute zu lange gebraucht. Fakt ist aber auch, dass ein Gegner auf dem Platz stand, der es sehr gut gemacht hat. Und das ist eben halt auch im Fußball so. Selbst wenn du dir viel vornimmst, kann es eben halt auch sein, dass ein Gegner, der das Gleiche tut, seine Dinge besser umsetzt. Und ich glaube, das war heute in der ersten halben Stunde insgesamt so. Aber es ist sicherlich auch so, dass wir zu lange gebraucht haben, diesen Rückschlag, diesen frühen Rückschlag mit dem Gegentreffer, ja, dann wirklich so zu verarbeiten, dass wir zu unserem Spiel finden.
Also Ole Werner hebt nochmal drauf ab. Er sagt, wer das Reaktionszeit auf den Rückstand ist, ausbaufähig. Wenn du eine halbe Stunde brauchst, um in der Partie anzukommen, ist das eindeutig zu lang. Jetzt denke ich mir, es braucht ja nicht immer explizit einen Wake-up-Call, damit du Leistung aufs Feld bringst. Die Mannschaft sollte ja möglichst von Anfang an alles reinwerfen. Ja. Warum gelingt das momentan nicht und wie kann das besser laufen?
Ja, besonders zu Hause gelingt es nicht, ne? Also wenn man sich das jetzt mal anschaut in diesem Jahr, Augsburg, Wolfsburg und jetzt auch dann wieder Gladbach, sind immer die frühen Gegentore zu Hause, die dir eigentlich sofort diesen Schwung nehmen. Also die dir sofort auch diese Spiellust nehmen, weil sich dann das Spiel selber verändert, der Gegner ein bisschen tiefer steht und man einfach Werder aktuell anmerkt, dass sie im eigenen Ballbesitz von hinten raus viel zu wenig Lösung finden, dass der Gegner sich darauf einstellt, ja, dass man eigentlich nur, wenn das Spiel ein bisschen wilder wird, wie es dann vor der Halbzeit war, diese letzte Viertelstunde, wo es fast ein offener Schlagabtausch war und Werder sehr, sehr offensiv gepresst hat, dass sie da ihre großen Stärken zum Vorschein bringen, wie es in Leverkusen auch der Fall war, wenn du wirklich schnell umschalten kannst, wenn du sehr aggressiv in den Zweikämpfen bist, aber dass du immer wieder ins Spiel erstmal kommst und das so eintrudeln lässt, es ist nicht zu begreifen. Wie gesagt, es konnte mir auch gestern keiner eine richtige Antwort darauf geben, warum es so ist. Wie gesagt, es ist unglücklich gestern die Szene, Milos Vekovic muss da nicht so hingehen, zu dem Zweikampf ist ein klarer Elfmeter für mich. So, und dann liegst du 1-0 hinten, klar, und natürlich macht das was mit dem Kopf, müssen wir doch nicht drüber reden. Das sind auch nur Menschen, so, und die haben eine turbulente Woche hinter sich, können wir ja gleich auch nochmal in Ruhe sprechen, besonders ja. Halt Veljkovic und Jung werden wir heute thematisieren. Dann hast du nach 5 Minuten sofort diesen Elfmeter. Ja klar, und irgendwann, Romano Schmitz hat es mir ganz gut gesagt, ja, irgendwann denkst du auch, ja, was soll ich denn hier gerade noch tun? Es ist doch wieder alles gegen uns.
Ja, die Defensive, auf die werden wir explizit blicken, das müssen wir einfach tun, und ich glaube ja, das ist so meine These, dass das natürlich was mit den beiden macht. Auch wenn Ole Werner in der PK sagt, ja, die sind Profis genug, das zur Seite zu schieben. Die Leistung gestern hat eine andere Sprache gesprochen. Bevor wir das in den Blick nehmen, schlage ich vor, sezieren wir mal die Partie mit dem Mann, der jeden einzelnen Spielzug nochmal ganz genau unter die Lupe nimmt. Das ist unser Taktikanalyst Tobi Escher. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Werders Sieg gegen Bayer Leverkusen war nur eine kurze Pause von der Krise. Mit dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach kommt die Ergebniskrise wieder zurück nach Bremen. Wir haben viele der Schwächen auch gesehen, die wir aus den vergangenen Monaten kennen von Werder Bremen. Allein schon die Gegentoranzahl von 4 spricht eine deutliche Sprache. Werder Bremen ist momentan in den beiden Strafräumen nicht auf der Höhe. Was man in der ersten Halbstunde auch noch gemerkt hat, Werder wollte das Spiel aus einer etwas passiveren Variante angehen. Sie haben sich gedacht, sie wollen so ein bisschen wie gegen Leverkusen das Mittelfeld schließen, dann auf Konter setzen. Naja, das hat ganz gut funktioniert eigentlich, aber andererseits lagen sie auch früh hinten 0-1 und dann konnte eigentlich Gladbach bis zur 30. Minute das Spiel komplett verwalten. Erst danach schob Cabaret im Pressing so ein bisschen weiter nach vorne, man hat dann ein bisschen mehr Druck ausgeübt, man hat dann auch einen Agu weiter nach vorne geschoben und auch einen Stay, stand dann plötzlich einem Weigel mal auf den Füßen. Das hat dann besser funktioniert und man hat ja dann auch noch vor der Pause das 2-2 hinbekommen. Aber es haben schon kleine Anpassungen von Gladbach-Coach Seoane in der Pause gereicht, um das Spielglück wieder zu drehen. Player ist so ein bisschen häufiger zurückgefallen, hat häufiger die Räume hinter Stay gesucht. Auch später haben sie umgestellt auf eine Fünferkette defensiv und haben damit auch dann Werder ein Stück weit offensiv die Zähne gezogen. Und dann gab es auch in der Schlussphase allenfalls noch so halbe, dreiviertel Chancen. Aber Gladbach hat das insgesamt sehr routiniert gemacht und war auch spielerisch die bessere Mannschaft an diesem Nachmittag. Für Werder ist gerade defensiv momentan eine Phase, wo es sehr, sehr schwer läuft, wo man das Gefühl hat, hinten die Abwehrkette steht nicht solide. Man hat das auch gemerkt, gerade bei dem 2:3. Das hat zwar Gladbach sehr schnell gespielt, aber sie haben die Tiefe nicht gesucht. Das war ein großes Problem, dass Werder da die Tiefe so schlecht verteidigt. Und das muss Werder auf jeden Fall besser machen, gerade defensiv. 4 Gegentore, das sind einfach zu viele.
Ja, Tobi, da sind wir absolut bei dir. Und Bjarne, für mich ist da ein zentraler Punkt drin. Und das ist tatsächlich das Vermögen von Gladbach, das Spielglück mit leichten Anpassungen zu drehen. Warum gelingt das bei Werder nicht? Du hast eben gesagt, Werder ist auch so von der Spielanlage her leicht zu durchschauen, auch von der Strategie. Mhm. Welche Anpassungen hätte es gestern seitens Ole Werner gebraucht?
Ja, besonders im Mittelfeld hätte es die Anpassung gebraucht, dass man gemerkt hat, dass sich Player, der am Ende ja mit 3 Toren der entscheidende Matchwinner ist, auch noch eine Vorlage, einfach super clever zwischen den Räumen bewegt. Also zwischen Stay und Lean immer wieder aufgetaucht ist. Und da eigentlich hätte ich das erwartet, dass Ole Werner das früher erkennt und sagt, hey, pass mal auf, ich schieb Stay wieder ein bisschen weiter zurück. Also bin nicht so in diesem 1-6er, 2-8er Modell, sondern eher 2-6er zusammen, dass wir das zusammen versuchen, also zu zweit ihn irgendwie, ja, diese Räume ein bisschen einzuengen. Das hat gestern meiner Meinung nach nicht gut geklappt, ohne das jetzt nur darauf schieben zu wollen. Aber das ist unter anderem eine Anpassung, die ich eigentlich gedacht hätte, dass sie irgendwann im Spiel kommt. Ich würde gar nicht trotzdem allgemein sagen, dass es Werder nie gelingt, sich dem Gegner anzupassen. Also nochmal, in Leverkusen hat das ja sehr, sehr gut geklappt, ja, genau die Räume der Gegner irgendwie eng zu halten. Aber gestern war es leider so, dass es Gladbach geschafft hat, 4 Gegentore oder 4 Tore hier zu schießen, obwohl sie meiner Meinung nach ein normales Bundesligaspiel gezeigt haben, jetzt kein überragendes. Und das hat Tobi ja eben richtig auf den Punkt gebracht. 4 Gegentore zu Hause ist in jeder Welt einfach deutlich zu viel.
Yoshi dazu, so viele Tore, wie wir uns fangen, können wir gar nicht schießen. Da muss man auch mal das Trainerteam hinterfragen, warum man Woche für Woche nichts am System Themen ändert. Und Stani findet, hallo ihr Lieben, dass unsere Abwehr schlecht ist, ist keine Überraschung, aber am meisten regt mich heute Ole Werner auf. Flexibel wie ein Stein. Wir liegen 3:2 zurück, jeder sieht, dass Berg ab der 60. nicht mehr kann und stehen K.O. ist, aber Ole scheint einem anderen Spiel zuzuschauen, wo wir 3:2 führen und wartet bis zur 80. Minute, um Berg auszuwechseln. Somit spielten wir gefühlt mit 10 Mann bis zum 4:2. Warum reagiert Ole so selten rechtzeitig und dem Spielverlauf angemessen? Ja, was sagst du dazu, Bjarne? Also hier wird ihm vorgeworfen, flexibel wie ein Stein zu sein. Das heißt, er ist nicht derjenige, der in den Augen der Fans schnell genug reagiert. Und das würde man sich wünschen, denn da wäre ja dann vielleicht sogar mehr drin gewesen. Du hast es gerade schon gesagt, ja. Im Mittelfeld beispielsweise.
Ja, also gut, man muss das immer differenziert sehen. Auf der einen Seite, ich verstehe den Ansatz und ich sehe es auch manchmal so, dass Ole natürlich jemand ist, der jetzt nicht dafür bekannt ist, schon mal zur Halbzeit irgendwie großartig zu wechseln oder dann schon schnell zur 50. neue Leute zu bringen. Aber man muss gestern halt auch den Blick sehen, wen hat er auf der Bank? So, und auf der Bank sitzt jemand wie Keke Topp und Marvin Ducksch. Ducksch das erste Mal seit seiner Verletzung vor 2,5 Wochen. Ne, da war eigentlich relativ klar, mehr als 10, 15 Minuten wird es noch nicht sein. Mit Keke durfte ich ja selber vor 1,5 Wochen nach dem Wolfsburg-Spiel ein längeres Interview führen, der mir auch gesagt hat, ja, also das ist was ganz anderes. Ich habe es nach Wolfsburg gemerkt, da kann man, glaube ich, eine Viertelstunde rein. Ich war am nächsten Tag stehend K.O. Ne? Also ich bin noch nicht so weit. Drei Monate war ich raus. So, also da darf man immer nicht, ich verstehe, sobald die im Kader sind, wird jeder so gewertet, als wäre er zu 100% fit. Aber man muss das trotzdem so sehen, die Jungs waren vielleicht auch einfach nur für 15, 10 Minuten in dem Sinne gestern einsatzbereit. So, Jin Makam rund um die 60. Ja, ja, genau, ein Grüll war noch nicht da. Das ist die Thematik, die man aktuell haben kann. Dass natürlich ein Grüll, seitdem Silva da ist, eigentlich gefühlt komplett außen vor ist. Und das ist halt schon etwas, was man natürlich bei Werder besprechen muss, auch intern. Hat man da nicht vielleicht einen Mann, der im Dezember und Anfang Januar der entscheidende Faktor war oder mitentscheidende Faktor war, ja, jemanden vor die Nase gesetzt und dem komplett den Flow aus den Flügeln genommen und komplett den irgendwie runtergemacht? Und Silva dafür jetzt zwar besser reinkommt seit 2, 3 Wochen, gestern sein erstes Tor geschossen, aber trotzdem noch nicht der entscheidende Unterschiedsfaktor ist, wie es Grüll halt im Dezember war.
Ja, und hast du Berg denn auch so gelesen, dass er ab der 60. Minute nicht mehr konnte?
Man hat gemerkt, dass natürlich, wie gesagt, Berkey darf man nicht vergessen, ist nicht dafür bekannt, jetzt seitdem er in Bremen ist, dass er viel 90 Minuten gespielt hat. Im Gegenteil, der Mann hat eigentlich in die meisten Zeit genau diese letzten Schlussminuten bekommen, die jetzt gestern irgendwie Ducksch und Topp hatten. Ich habe es auch gespürt, dass er deutlich, sagen wir mal, deutlich weniger Antrittsfähigkeit hatte, deutlich weniger spritzig wirkte. Aber er war meiner Meinung nach gefährlicher als Silva in der zweiten Halbzeit. Also er hatte trotzdem noch so Momente, wo er immer mal wieder in Räume vorgestoßen ist, ganz gut im Passspiel drin war. Und Silva hat in der ersten Halbzeit, finde ich, eine gute Leistung gestern gezeigt. Besonders in dieser Drangphase war er sehr, sehr aktiv. Aber er war in der zweiten Halbzeit deutlich abgebaut. Und dementsprechend habe ich es verstanden, dass zumindest er der erste Stürmer war, der runter musste. Aber wie gesagt, diese Grüll-Frage ist halt eine, die ich mir auch gestellt habe. Warum der nicht früher kam? Wie gesagt, besonders wenn man weiß, Duxch und Topp haben vielleicht die Luft noch nicht für mehr Minuten, warum er da nicht versucht hat, ein neues Element reinzubringen.
Wie viel Verantwortung hat denn Ole Werner momentan für die Spielverläufe? Was würdest du sagen, ohne eine Trainerdebatte anzuzetteln, aber die kritischen Fragen stehen hier eindeutig im Raum.
Ja, hundertprozentig, aber trotzdem ist es schon so, nochmal, also wenn nach 5 Minuten sein Innenverteidiger, obwohl der Stürmer eigentlich mit dem Ball Richtung Tor sich wegdreht, dem anderen in die Hacken läuft, was soll Ole Werner da machen? Ja, also da kann man natürlich jetzt allgemein...
Ja, das ist jetzt die eine Situation.
Ja, natürlich, genau, ja. Ne, aber das sind trotzdem, das ist ja, es hat ja so ein bisschen was viel mit diesem auch Matchglück zu tun im Sinne des Ganzen. Dass vor dem 2-0 rutscht Michael Zetterer einen Ball durch die Finger, den er in Leverkusen wahrscheinlich mit dem Fuß gestoppt hätte. Ja, mit der Leistung, die er dort gemacht hat. Also es sind aktuell einfach viele, viele Spieler nicht auf ihrem Leistungsniveau, können mal sowas wie in Leverkusen abrufen oder haben mal eine super Viertelstunde, wie es gestern gegen Gladbach der Fall war. Ich verstehe, dass man jetzt schnell wieder an der Taktik ist und alles. Wenn man sich den Kader aber von Werder anguckt, nicht umsonst kommen wir ja gleich auch zu diesem großen Umbruch, den man im Sommer machen möchte. Es wird dringend frisches Blut benötigt, eine neue Dynamik benötigt. Das, was man jetzt aktuell zur Verfügung hat, glaube ich schon, dass Ole Werner das versucht, in diesem taktischen Konzept richtig anzuordnen. Da würde ich ihn gar nicht so doll mit reinbeziehen. Es ist für mich eine große Frage, dass dieser Kader einfach eine Aufwertung braucht und eine ganz neue Dynamik braucht.
Also es ist eine Anhäufung von vielen Ursachen. Wir haben hier einen weiteren Beitrag bekommen, der nochmal 2 weitere Baustellen in den Blick nimmt. Ihr Lieben, wenn ihr mögt, schreibt gerne eure Namen mit rein. Dann zitieren wir euch hier dann auch ganz sauber. Hier schreibt jemand, was mir das gestrige Spiel erneut eindeutig gezeigt hat, sind 2 Dinge. Wir haben einfach eine Achse auf dem Feld, die dem rein läuferischen Maximaltempo der Bundesliga nicht Genüge tut. Jung, Velkovic, Pieper, Lien, Stay. Man kann dann mit Duxch, Bitten, Kurt, Alvero fortfahren. Aber diese 5 Spieler bedingten gestern wieder mal, dass Werder nie im Gegenpressing in die Zweikämpfe kommt, somit eigentlich immer zum Komplettrückzug nach Ballverlust gezwungen ist, um aus der Kompaktheit heraus Ballgewinne zu erzielen. Das ist aufwendig und kostet viele Körner. Und dann kommt das 2. Problem direkt hinterher. Unser Limit im Herausspielen von hinten. Es endet doch stets in langen Bällen der 3 Innenverteidiger oder von Zetti, kein Andribbeln bzw. Erkennen von Räumen. Was davon teilst du, was nicht? Also einmal wurde hier das Tempo in den Blick genommen und das Herausspielen von hinten.
Ja, also das Herausspiel von hinten ist ja auch seit Jahren ein Thema. Ne? Seit Jahren ein Thema in der Konstellation, die jetzt ja wie gesagt auch seit vielen Jahren dort besteht, mit halt Veljkovic, mit Jung, normalerweise auch Marco Friedl, der gestern dann nur kurz dabei war, der sein Comeback gefeiert hat. Es ist einfach, Amos Pieper war ja gestern dann der 3. Es ist so, dass alle 3 bestimmt andere große Stärken haben. Ja, Milos vielleicht noch der erste ist, der einen soliden Aufbau irgendwie koordinieren, organisieren kann. Aber es ist schon auffällig, dass Werder natürlich, je tiefer der Gegner, je organisierter der Gegner steht und Werder muss das Spiel selber machen und kann halt nicht über diese Umschaltmomente kommen, wenn du halt so einen Ballgewinn hast, dass du da Probleme bekommst. So, das ist in allen Heimspielen nicht umsonst, ist seit Jahren, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, die Ole-Werner-Statistik oder seitdem Ole Werner da ist, dass man auswärts deutlich mehr Punkte holt als zu Hause, weil man eben dort ein bisschen weniger den Ball hat und auch ein bisschen weniger das Spiel selbst machen muss. Das ist Fakt, muss man sich die Statistik nur anschauen. Und das ist für mich schon ein großer Punkt, warum es in den letzten Wochen weniger funktioniert, weil deutlich mehr Mannschaften sich halt darauf eingestellt haben, zu sagen, hey, dann geben wir Werder ein bisschen den Ball, lassen sie doch von hinten aufbauen, stören sie in den richtigen Momenten und versuchen dann unsere eigenen Umschaltmomente zu nutzen. Und dementsprechend finde ich, dass das definitiv ein großer Punkt ist zur aktuellen Krise.
Ja, ihr habt heute Nacht wahrscheinlich auch von der Abwehr geträumt. Zumindest kamen da sehr, sehr viele Beiträge zu. Reck schreibt, was ist der Sieg beim amtierenden deutschen Meister in Leverkusen nun noch wert? Wenn man gegen eine Mannschaft wie Gladbach in einer Saison 2-mal verliert und dabei dann auch noch 8 Gegentore kassiert, dann muss man erkennen, dass man momentan nun schon 53 Gegentore eingefahren hat und damit in der oberen Tabellenhälfte nun absolut nicht zu suchen hat. Und Schicken aus Wildeshausen schreibt, übrigens netter Name, 53 Gegentore in 26 Spielen. spielen. Seit Jahren sind wir gefühlt die Schießbude der Liga. Es gibt die sogenannten Nadelstiche, die kleinen wie gegen Leverkusen vergangene Woche, aber das reicht eben nicht für mehr. Und auch Daniel hat sich zur Defensivleistung geäußert. Wir haben definitiv ein Qualitätsproblem in der Defensive. Das hat auch nichts mit Ausfällen zu tun. Das müssen andere Teams auch verkraften und fangen sich trotzdem nicht über 50 Gegentore in 26 Spielen ein. Bei Werder hat man immer gute Ausreden, warum es wieder nicht für mehr reicht. Fakt ist, außer Friedel und Stark hat keiner der anderen Innenverteidiger das Qualitätsniveau für die vorderen Plätze in der Bundesliga. Alle anderen inklusive unserem Torwart sind nicht in der Lage, konstant ohne individuelle Patzer zu spielen. Konstanz ist aber eben auch eine Qualität. Also hier wird nochmal das Qualitätsniveau angesprochen. Das unterstreicht das, was du eben gesagt hast. Und hier wird auch nochmal betont, dass die mangelnde Leistung mit Ausfällen wie dem von Marco Friedel beispielsweise nicht zu tun hat. Siehst du das auch so?
Ja, also man kann schon oder man darf es nicht ganz außer Acht lassen, dass natürlich mit dem Kapitän Marco Friedel und Niklas Stark ist halt ja eben eigentlich sozusagen, die Zuschrift war ja genau richtig, die beiden wahrscheinlich qualitativ hochwertigsten Bundesliga-Verteidiger, die wir im Kader haben, jetzt seit Wochen gefehlt haben oder immer mal wieder ausfallen und das natürlich ein Qualitätsunterschied ist, ganz normal. Auch wenn andere Vereine auch damit zu tun haben und das würde ich deswegen nicht als alleiniger Grund ansehen und trotzdem ist es ein Teilgrund. Aber es ist am Ende des Ganzen doch irgendwie, glaube ich, gestern nochmal ganz gut ersichtlich geworden, warum Werder diesen Umbruch im Sommer A angehen möchte, aber B auch eingehen muss. Also es ist jetzt einfach Zeit. Du spielst hauptsächlich noch mit einer Achse, die du in der Zweitligasaison schon hattest, ja, mit der du aufgestiegen bist. Das sind verdiente Spieler, die haben Werder wieder zurückgeführt, haben sie auch etabliert und stabilisiert in der Bundesliga, dass man jetzt nicht dazu den Teams gehört, die irgendwie komplett unten mit rumschwimmen. Aber das reicht dann. Also bis da, es geht nicht weiter. Alles weiter jetzt gerade wäre vermessen, das zu fordern, wenn man die Qualität dieser Mannschaft anschaut. Und deswegen ist es so, dass besonders defensiv, wenn man sich die Gegentore anschaut, es wurde jetzt auch schon 3-4 Mal heute gesagt, es geht so einfach gegen Werder Tore zu schießen, es ist unglaublich. Also der Gegner muss leider so unglaublich wenig Aufwand betreiben, ja, Werder ein Tor einzuschenken und Werder muss dagegen wirklich ein Maximum dran spielen und vorne Tore zu schießen. Es ist ja nicht zu vergleichen. Dementsprechend definitiv gestern, glaube ich, das entscheidende letzte Zeichen, glaube ich, für alle Beteiligten, dass dieser defensive Umbruch sehr, sehr dringend benötigt wird.
Wer hier ja auch nochmal mit in die Pflicht genommen worden ist, ist Michael Zetterer, der gegen Leverkusen geglänzt hat. Das Spiel davor, er ist so ein bisschen wie ein Börsenkurs, da war er nicht on point, da war er aber auch noch so nach einer Grippe irgendwie angeschlagen offensichtlich. Gestern auch wieder kein Bombentag, oder, von ihm? Also was ist denn bei ihm gerade? Was treibt ihn um oder woran muss er arbeiten?
Ja, ich wollte gerade sagen, Wolfsburg kann man vielleicht wirklich noch darauf schieben, dass er halt einfach nicht fit war. Ne? Hat er ja selber nach Leverkusen gesagt, war ein Fehler dort aufzulaufen. War vielleicht ein falscher Ehrgeiz von ihm irgendwie. In Leverkusen hat er alles gezeigt, hat er diese Punkte gerettet. Das, was ihm wirklich in diesem Jahr bisher noch nicht so wirklich gelungen ist, mal so ein Spiel zu haben, wo er Werder eigentlich fast gefühlt alleine die Punkte rettet. Gestern bei dem Elfmeter-Gegentor so, auch bei dem dritten, vierten Gegentor würde ich ihm gar keine Schuld zuweisen. Beim zweiten sieht er halt wieder sehr unglücklich aus. Klar, auch das aus kurzer Distanz. Der Ball geht, glaube ich, noch so halb durch Felix Agus Beine oder zumindest am Bein dran vorbei. Wie gesagt, sieht er vielleicht spät, aber ganz ehrlich, an einem guten Tag hätte er den gehalten. Ich habe es vorhin schon gesagt, in Leverkusen hätte er den wahrscheinlich mit dem Fuß gestoppt. Also dementsprechend muss man schon sagen, er ist aktuell nicht der Rückhalt, den Werder dringend braucht dann halt, wenn es in der Defensive allgemein mal hapert. Ne? Wenn man viele Umstellungen hat, wenn da nicht jeder auf einem maximalen Niveau unterwegs ist, brauchst du so einen Torwart, eine Torwartleistung, wie Setti in Leverkusen gezeigt hat. Und die zeigt er aktuell viel zu selten.
Die News der letzten Woche, das waren die auslaufenden Verträge von Miloš Veljković und Toni Jung. Die Frage ist, wie sehr haben diese angekündigten Abgänge gestern Effekt auf die Mannschaft gehabt? Ole Werner, wie gesagt, hat gesagt, das sind Profis, das müssen die wegstecken. Aber ganz ehrlich, also da kommt doch unweigerlich Unruhe in den Kader durch so eine Meldung. Und das macht doch auch was mit dem Rest der Mannschaft.
Zu 100%. Also ich kann auch trotzdem Ole verstehen, dass er es so sagt, ne? Dass man es nach in die Öffentlichkeit so rausträgt, ist vollkommen normal, ist verständlich. Aber natürlich macht das was mit einem nochmal, man darf das immer nicht vergessen, da endet sozusagen ein Arbeitsverhältnis, ne? Besonders bei Toni Jung jetzt, Miloš Veljković fällt ja in Anführungszeichen relativ weich, der hat schon einen neuen Vertrag, der geht in die serbische Heimat, wird weiter Nationalspieler sein, spielt wahrscheinlich mit Belgrad zur Champions League, ja, hat einen vernünftigen Dreijahresvertrag, also dass der jetzt irgendwie trotzdem vielleicht traurig ist, dass man irgendwann mal von Werder weggeht, ist das eine, aber der hat zumindest schon eine Perspektive. Bei Toni Jung ist es jetzt ja schon mehrmals angeklungen diese Woche, der wollte ganz gern hier in Bremen bleiben, der war wirklich traurig, der hat Mittwoch erfahren in einem Gespräch mit Peter Niemeyer und Clemens Fritz und ja, gestern haben es mir die Spieler, wie gesagt, Marco Friedl und Romano Schmid, beide gesagt, Die mussten ihn natürlich schon ein bisschen aufbauen, ne, weil er einfach davon überzeugt war, gerne hier in Bremen bleiben zu wollen. Er ist mit der Familie hier gut angekommen, alles. Und das muss man nun mal ins eigene Leben irgendwie übertragen. Wenn jetzt unser Chef zu uns kommt an einem Mittwoch, ja, und sagt, hey, du übrigens, in 2 Monaten bist du hier weg, ja, dann endet dein Vertrag. Wir wollen dich nicht weiter hier haben. Aber am Samstag bitte lieferst du vor 40.000 eine richtig gute Leistung nochmal ab. Also, dass das irgendwo menschlich ist, dass er trotzdem das gestern versucht hat und nichts mit Absicht gemacht hat und auch keiner der Beteiligten gestern sagen wollte, ja, das war jetzt der Grund, warum es in der Woche zu unruhig war oder warum wir verloren haben. Aber trotzdem, natürlich macht das was mit der Mannschaft und natürlich macht das auch was mit dem Spieler. Alles andere wäre meiner Meinung nach unmenschlich.
Ja, weil es dir einfach auch zeigt, du bist nicht gut genug in unseren Augen. Übrigens, was die Abgänge der beiden angeht, da ist die Tendenz bei euch in der Community ziemlich klar. Auch Max aus Tübingen kann die Entscheidung total nachvollziehen. Er schreibt, moin Alex, heute hat man 2 Sachen, die am Ende miteinander zu tun hatten. Wir machen viel zu viele einfache individuelle Fehler, die direkt zu Toren führen. Dann verlieren wir in der Regel generell. Unnötiges Elfer-Foul von Veljkovic, 2 Stellungsfehler von Jung, dazu Agunzetti. Die Entscheidung mit Jung und Veljkovic nicht zu verlängern ist absolut richtig gewesen. Wenn zum mangelnden Tempo noch mieses Stellungsspiel und unnötige Fouls kommen, reicht das nicht mehr. Wie kann und muss denn jetzt ein daraus resultierender Umbau der Abwehr aussehen? Also was wird perspektivisch passieren? Und da würde ich gerne auch nochmal auf die einzelnen Spieler schauen, wie Amos Pieper und einen Julian Malatini, der ja bisher noch nicht so richtig viel Vertrauen genossen hat, wenn man sich seine Spielzeit anschaut.
Vielleicht ganz kurz noch von mir die Einschätzung. Ich teile die Einschätzung, dass das richtig ist, die Verträge von beiden nicht zu verlängern, ne? Beziehungsweise sich von beiden zu trennen. Ich habe es ja eben schon angedeutet. Verdiente Spieler und trotzdem ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, sich von beiden zu trennen. Nicht nur wegen gestern, sondern allgemein. Und zu deiner Frage, es ist schon nach unseren Informationen ganz klar, das Ziel von Werder halt rund um Niklas Stark und Marco Friedl, die kommende Abwehr aufzubauen. So, also nach dem, was ich bisher so oder was wir gehört haben, ist es trotzdem das Ziel eigentlich bei diesem System, bei dieser Dreierkette hinten zu bleiben, also 6 Innenverteidiger dafür im Kader zu haben. Stand jetzt hättest du 4. So, es gäbe natürlich die Möglichkeit irgendwie zu sagen, man zieht jemanden aus der Jugend hoch, aber es ist schon wäre das große Ziel, von außen externe Leute neu dazu zu bekommen und da soll es auch nicht nur um Perspektivspieler gehen, sondern was wir jetzt so gehört haben, ist es schon klar, du verlierst mit Jung und Veljkovic fast 300 Bundesligaspiele, ja, und diese Erfahrung musst du auch irgendwo wieder reinholen. So, und bei Pieper und Malatini ist es schon so, dass man beiden eigentlich relativ klar die Chance jetzt nochmal gibt, sich im Training genauso wie in der Vorbereitung zu zeigen, ihnen aber auch eine Rolle mit an die Hand gibt. Wenn sie mit der umgehen können und wenn sie sagen, hey, ich bin vielleicht auch erstmal derjenige, der sich jetzt hier gerade rankämpfen muss, ne, weil halt diese Abwehr rund um Friedl und Stark aufgebaut werden soll. Ich nehme das aber an und versuche meine Leistung zu zeigen, dann ist man bei beiden definitiv bereit, sie hier zu halten und auch langfristig sozusagen weiter an Werder zu binden. Wenn das nicht der Fall ist und einer von beiden oder beide sagen, hey, das reicht mir nicht aus, dann ist es aber auch nicht so, dass beide unverkäuflich werden.
Jan-Peter aus Berlin bringt dazu noch Folgendes rein. Im Sommer gibt es viel zu tun, schreibt er, denn auch ein Pieper hat diese Saison nichts dafür getan, weiter Werder-Spieler zu bleiben. Malatini kommt alle paar Spiele mal rein, dann darf er keinen Fehler machen, wenn doch, ist er monatelang wieder weg. Der Junge braucht Spielpraxis und Vertrauen, glaubt mir, der ist ein Juwel. Also er zählt hier Amos Pieper an. Ich würde gerne nochmal, also da darfst du natürlich sehr, sehr gerne was zu sagen, bist herzlich eingeladen. Ich würde gerne aber nochmal auf einen weiteren Punkt kommen. Du hast gerade gesagt, es ist so dieses Thema Verantwortung übernehmen und natürlich irgendwie diesen Erfahrungsschatz wettmachen, der geht mit den beiden Abgängen. Sind die denn so vom Spielertyp her dazu in der Lage, ein Amos Pieper und ein Julian Malatini? Weil da brauchst du ja auch das Zeug zu. Ich meine, selbst ein Marco Friedl hat ja am Anfang mit seiner neuen Rolle gehadert damals, als er gesagt hat, jetzt bin ich Kapitän und muss auch noch hinten die Defensive ordnen, bin plötzlich der Führungsspieler.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, bei Julian Malatini ist schon die Frage, ich glaube, wir alle sehen da gewisse Anzeichen, was er könnte. Ne? Das ist ja ein gewisses Grundtempo mitbringt, eine gewisse Grundaggressivität im Spiel gegen den Ball, auch ein vernünftiges Passspiel hat. Dass er aber natürlich trotzdem teilweise noch was so taktisch Spiellesen angeht und manchmal auch, wann gehe ich denn wirklich in den Zweikampf, also diesen Zeitpunkt des Zweikampfs einfach auch noch Verbesserungspotenzial hat, was auch okay ist. Nochmals ein sehr junger Spieler. Ich glaube, da ist es tatsächlich eine Frage der, wie sehr vertraut man ihm? Ne? Und wie sehr schenkt man ihm dieses Vertrauen zu sagen, hey, pass mal auf, es wurde ja eben auch schon angedeutet, du darfst jetzt mal einen Fehler machen und du startest trotzdem nächste Woche nochmal. Ja, du bist jetzt bei uns erstmal derjenige, auf den wir bauen. Und das ist jetzt für mich eigentlich die Länderspielpause vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um da so einen Cut zu setzen, zu sagen, okay, nach unten wird sehr wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Ich möchte das jetzt nicht verhexen, ja, die Saison, aber ich bin da der Meinung, dass man die nötigen Punkte noch holen wird, um dann am Ende die 40 voll zu machen. So, ein Toni Jung und Milos Veljkovic gehen jetzt, ein Stark und Friedl kommen zurück. Und dann lass uns das doch mal ausprobieren mit Malatini an der Seite als Rechner. rechten Part, ja, neben den beiden Gesetzten, zu schauen, wie es funktioniert und ihm mal über 3-4 Wochen sozusagen das Vertrauen zu schenken. Wenn er es dann nicht zurückzahlt, dann sind wir alle ein Stück schlauer, ja, aber nur wegen diesem einen Bielefeld-Spiel, wo er wirklich nicht gut aussah, bei weitem nicht, aber da jetzt zu sagen, ah ja, es ist überhaupt gar nicht, das ist mir ein bisschen zu einfach, weil dafür habe ich ihn zu selten bisher in seiner Werderzeit wirklich 4-5 Wochen am Stück gesehen und geguckt, wie zahlt er dieses Vertrauen zurück, wie kann er sich in so einer etablierten Hintermannschaft irgendwie einfügen. Wenn das dann nicht klappt, dann kann man im Sommer super gern sagen, dann bist du es leider doch nicht, aber das ist ja eigentlich für mich jetzt der Zeitpunkt zu sagen, hey, du musst jetzt schon schauen, wie kannst du diese Abwehr zukünftig ausrichten, und da sind halt, wie gesagt, Veljkovic und Jung, bei aller Liebe, bei allem Respekt, kein Teil mehr von.
Aber warum ist das nicht schon viel eher passiert? Also genießt er zu wenig Vertrauen von Ole Werner? Weil man hätte ja auch sagen können, selbst wenn er die anderen jetzt vor sich hat, er spielt vermehrt eine Rolle. Er ist aktiver eingebunden ins Spielgeschehen auch, weil er einfach Spielzeit bekommt.
Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich müsste man die Ole Werner so weiterleiten. Ist etwas, was wir für uns vielleicht selber was ich mir auf den Zettel mit aufschreibe, dass irgendwie die nächsten Wochen ihn dann nochmal selbst zu fragen. Also es ist schon... Nochmal, Veljkovic und Jung sind Spieler, das darf man nicht verkennen. Und das hat man bei Ole auch gemerkt, als ich ihn am Donnerstag darauf angesprochen habe, wo ja das ganz frisch war, die News. Der ist mit denen zusammen aufgestiegen. So, der ist seit 4 Jahren, sind die gemeinsam hier, oder seit fast 4 Jahren. Ne? Das sind, und Ole, jeder, wenn man ihn kennt, weiß man, der ist zwar manchmal immer sehr, sehr sachlich, aber er ist sehr nah dran an seiner Mannschaft. Er ist auch sehr nah dran an seinen Spielern. Ja, und er weiß, was er an den beiden hat und was die ihm auch die Jahre lang gegeben haben. Das ist eine gewisse Grundstabilität, ohne immer zu überzeugen. So, und Malatini ist jemand, der, das sieht man auch im Training, wie gesagt, Anlagen mitbringt, aber in manchen Momenten zu ungestüm ist. Wie gesagt, es war in Bielefeld jetzt ganz gut zu sehen. Er ist in manchen Momenten, trifft er einfach noch die falschen Entscheidungen. Und das kann Ole vielleicht für sich nicht übers Herz bringen, zu sagen, hey, wir sind nicht in der Situation aktuell, wir haben nicht so viele Punkte, um zu sagen, ja, okay, ich kann mal davon mir das sozusagen erlauben, jemanden auf dem Platz zu haben, wo ich das Gefühl habe, der ist noch nicht jede Woche so weit, diese Konstanz abzurufen. Dann ist aber für mich die andere Frage, okay, das ist mir dann aber manchmal ein bisschen zu einfach. Man hat ihn geholt aus einem bestimmten Grund, ist er seit 1,5 Jahren hier. Entweder macht er diesen Schritt jetzt noch und man vertraut ihm dann an, oder man muss ihn wieder abgeben. Aber nur zu sagen, wir haben ihn im Kader als Option, mal spielt er nicht, das ist für mich keine Perspektive.
Ja, und da sind wir wieder so bei dem Punkt, die Konzeptlosigkeit, die häufig den Verantwortlichen auch vorgeworfen wird. Wenn du auf den Alvero zum Beispiel guckst, ne, da hörst du dann immer wieder so klassischerweise, Mensch, für den haben wir so viel Geld auf den Tisch gelegt und der Mann findet einfach nicht statt. Auch der hat sicherlich keine starken Argumente geliefert, aber ja, da wird es auch im Sommer spannend sein, welche Entscheidungen am Osterdeich getroffen werden, und daran werden sich natürlich alle messen lassen müssen. So, das ist jetzt hier 10 Euro ins Phrasenschwein, finde ich. Also das waren ja 2 Phrasen in einem Satz, oder?
Ja, 100%ig. Also beim Doppelpass klingelt die Kasse gerade.
Ja, würde ich auch sagen. Ja, also das nur nochmal als Statement, oder möchtest du dazu nochmal was sagen?
Nein, ich glaube tatsächlich, dieser Sommer jetzt bietet für Werder eine sehr, sehr große Chance. So, bietet eine sehr große Chance, eine gewisse Achse, die du ja trotzdem schon hast, ne? Mit einem Stay, mit einem Friedel, ja, vorne vielleicht auch mit einem Marco Grüll sozusagen, mit einem Mitchell Weiser auf rechts, die zu halten und da drumherum sie wirklich punktuell zu verstärken. Und halt Spieler, die, wie gesagt, die letzten Jahre hier viel geleistet haben, aber trotzdem jetzt auszutauschen und diesen neuen Schwung, neue Dynamik reinzubringen. Aber das musst du halt dann auch tun. So, das ist halt jetzt, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr wichtiger Sommer, meiner Meinung nach, den Werder Bremen jetzt gerade anstrebt, weil du die letzten Jahre auf ein gewisses Konstrukt der Mannschaft aufgebaut hast. Wie gesagt, diese Achse, die du in der zweiten Liga schon hattest, die in die Bundesliga geführt hast, die haben jetzt 3 Saisons dort gespielt. Es ist alles okay, ja, du bist nicht einmal im Abstiegskampf dabei gewesen bis jetzt. So, das ist alles in Ordnung. Aber jetzt musst du den nächsten Schritt machen und dafür brauchst du frisches Blut in der Mannschaft.
Du brauchst frisches Blut, aber du brauchst auch die Achse der Erfahrenen. Und dazu gehört natürlich Marco Friedl, der gestern zurückkam nach längerer Verletzungspause in der 82. Spielminute. Endlich wieder auf dem Feld. Wie wichtig ist, dass er zurück ist, und vor allem, wie hat er dir in den wenigen Spielminuten gefallen, die wir ihn gesehen haben gestern?
Ja, er strahlt natürlich eine gewisse Ruhe aus, ne? Das merkt man schon, ist einfach wirklich abgeklärter geworden in seinem Spiel. Auch er ist nicht fehlerlos, aber man merkt ihm schon seine Entwicklung an, wie du es eigentlich vorhin beschrieben hast, ne? Wenn man das so ein bisschen vergleicht mit vielleicht Julian Malatini, wo Friedel vor vielen, vielen Jahren als sehr, sehr junger Spieler kam und echt manche Auftritte dabei hatte, da hast du dir teilweise manchmal an den Kopf gefasst. Ich werde nie sein Spiel gegen Karim Bellarabi und Bayer Leverkusen vergessen auf der linken Seite. Seite, wo der mit dem eigentlich Katz und Maus gespielt hat. Und wenn du den jetzt vergleichst mit dem Spieler Marco Friedel, das sind wie zwei unterschiedliche Personen. Ja, und das ist, er war ja danach, wie gesagt, bei uns auch im Interview und ihm war anzumerken, er freut sich wieder zurück zu sein. Das war aber jetzt wirklich nur der erste Schritt. Es geht hauptsächlich um dieses Kiel-Spiel, bis dahin wieder bei 100% zu sein, dann wieder die Mannschaft aufs Feld zu führen. Und wie gesagt, auch wenn es heute schon thematisiert wurde, es ist nicht der alleinige Grund dafür, dass Werder so viele Gegentore schluckt, denn auch Friedel ist immer mal wieder auf dem Platz, wenn es halt nicht läuft. Aber er ist der große Stabilisator in der Abwehr, wenn er gut drauf ist. Und deswegen braucht Werder seinen Kapitän zurück. Ja. Und er hat gestern das klar gesagt, für ihn die letzten Wochen, wenn du auch, wie gesagt, Führungsspieler bist und du musst immer wieder zuschauen am Wochenende und du fliegst aus dem Pokal, du verlierst 4 Spiele in Folge in der Liga. Also er hat es gestern schon gesagt, das war eine sehr, sehr unschöne Zeit und ich glaube, er ist wirklich sehr glücklich, wieder zurück zu sein.
Ja, und da kommen die 2 Wochen Pause ja wie gelegen, dass er da jetzt nochmal wirklich voll Kraft tanken kann und regeneriert und dann hoffentlich wieder gegen Kiel über 90 Minuten gehen kann. Ein Lichtblick gestern war das erste Tor von André Silva mit einem verwandelten Elfmeter. Im ersten Durchgang fand ich den recht stark in den Zweikämpfen. Dann allerdings, du hast das eben schon gesagt, fiel er ab nach der Pause. Glaubst du, bei ihm ist jetzt durch sein erstes Tor der Knoten geplatzt? Beziehungsweise, ja, wie sortierst du das ein, dass der 45 Minuten eine ganz gute Vorstellung zeigt und dann eben ja so stark nachlässt?
Bei ihm ist zu merken, dass er, wenn es bei Werder besser läuft, wie gesagt, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, in dieser Drangphase vor der Halbzeit, kann er ein sehr, sehr entscheidender, sehr prägender Spieler sein. Da war er total auffällig. Du hast eben schon die Zweikämpfe angesprochen. Ich glaube, in der Halbzeit wurde eine Statistik gezeigt, der hat über 70% Zweikampfquote gehabt. Ja, also das als Stürmer ist ein Ding, das habe ich fast noch nie gelesen. Das muss man erstmal hinbekommen. So, wie gesagt, er macht dieses Tor, den Elfmeter, schießt ihn in der Mitte, alles gut. Also auch da das Selbstvertrauen zu haben nach Freiburg. Ne, du hast bisher noch kein Tor sozusagen für Werder geschossen, hast in Freiburg den Elfmeter verwandelt, da den trotzdem zu nehmen. Romano Schmid, vielleicht das als Anekdote, erzählte uns danach, dass er eigentlich eingeteilt war für den Elfmeter. Also er sollte ihn schießen, aber er hatte auf dem Platz das Gefühl, hey, ich möchte André ist gut drauf gerade und André macht das. Ich möchte ihm heute diesen Selbstvertrauensboost geben, so, weil er nämlich an eine Statistik gedacht hat, die wir vor letzter Woche sozusagen nochmal rausgekramt haben, dass er bis jetzt ja von 13 Elfmetern in der Bundesliga nur diesen einen in Freiburg verschossen hat. Sonst alle verwandelt hat. So, und da hat Romano Schmid in dem Moment dran gedacht und sagte dann zu mir, ja, und dann habe ich kurz abgewogen und sagte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dann 2 in Folge verschießt? So, und die war für mich relativ
gering. Ich habe gezittert.
Aber das vielleicht, um auf den Punkt zu bringen, also ich hoffe, dass es André Silva Selbstbewusstsein gibt in diesen letzten Momenten, in diesen Abschlussmomenten, aber es ist trotzdem zu spüren. Ich finde ihn in den letzten 3 Wochen besser, stärker, als es am Anfang war, aber er fällt, wenn Werder allgemein als Kollektiv schwächer wird in Phasen, dann zu sehr mit ab und kann die Mannschaft bis jetzt noch nicht tragen.
Da ist ja dann nicht der Unterschiedsspieler, wie es immer so schön heißt. Also jetzt ist ja erstmal die Länderspielpause, man könnte auch sagen die Diego-Spielpause. Werder hat Zeit, sich zu sammeln, wir auch, das Ergebnis zu verarbeiten. Aber so ein bisschen fühlt es sich ja auch an wie ein luftleerer Raum. Also ein bisschen enttäuschend das Ganze im Niemandsland der Liga. Ben nimmt das scheinbar auch so wahr und schreibt, und jedes Jahr das Gleiche, sobald der Frühling kommt, sehnt man das Ende der Saison herbei. Wann wird Werder endlich mal wieder einen starken Transfersommer haben? Was meinst du denn, Bjarne? Ist das der nächste Sommer, der kommende 2025? Wird das unsere Zeit? Wird es heiß?
Ich habe es eben gerade schon gesprochen, also heiß wird zu 100%, ja, und ich habe es eben gerade schon angedeutet. Es ist für mich ein ganz, 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 ganz wichtiger Sommer für Werder Bremen in der Neustrukturierung dieser Mannschaft, in der Orientierung, wie man in die Zukunft gehen möchte. Man hat sich relativ klar positioniert, dass man mit diesem Trainer langfristig weitermachen möchte. Ja, ob das jetzt schon diesen Sommer klappt mit der Vertragsverlängerung, ist was anderes, aber man baut auf Ole Werner. So, und jetzt muss man ihm halt auch genau dieses Spielermaterial im Sommer zur Verfügung stellen, was er möchte, was natürlich in diesen wirtschaftlichen Rahmen passt, darf man bei Werder nie vergessen. Werder wird nie mit den großen Geldscheinen wedeln können. Ja, aber dass man clevere Transfers macht, ein paar ablösefreie Transfers vielleicht auch, wie es damals bei Pieper und Stark zum Beispiel geklappt hat. So, es ist für mich, es braucht diesen Umbruch ganz dringend und es ist ja deswegen ein sehr, sehr wichtiger Transfersommer und ich bin felsenfest davon überzeugt, wir werden die ein oder andere Transfer-News diesen Sommer zu hören bekommen.
Aber so war es ja im Grunde im vergangenen Sommer auch, ja. Der Umbau übrigens, der wird von euch in den Blick genommen, zusammenhängt mit dem Gedanken, dass ihr sagt, wenn wir jetzt schon so neu aufstellen, dann müssten wir auch einen neuen Trainer haben.
Ja. Ich kann das verstehen, dass das von außen so aussieht und natürlich kann das auch eine Teillösung sein, will ich gar nicht ausschließen, dass das vielleicht irgendwann, ja, der letzte Strohhalm ist, aber In Bremen ist man stark davon überzeugt, dass Ole Werner der richtige Mann ist. Der opfert sich auch für den Verein. Ja, er hat ein gutes Verhältnis zu Clemens Fritz und Peter Niemeyer. Und ich würde weiterhin Ole nicht als die Hauptlösung sehen, ihn einfach auszuwechseln, sondern ich vertraue nochmal darauf und glaube, dass es erstmal jetzt wichtig ist, diesem Kader, wie gesagt, ein neues Gesicht zu verpassen, weil der einfach immer noch in großen Teilen einen Zweitliga-Anstrich hat aus den Jahren. So, und wenn es dann nicht klappt, ja, also wenn im Sommer wirklich viel passiert und man merkt, es ändert sich vielleicht am Spielsystem nichts, es ändert sich an der Konstanz nichts, natürlich, dann ist er irgendwann der Nächste, der absolut in den Mittelpunkt rückt.
So weit wollen wir jetzt aber noch nicht gehen. Wir schließen mit einem positiven Gedanken, der uns durch die kommenden Tage und zwei Wochen trägt. Hier hat jemand geschrieben: Ich träume noch immer von dem wunderbaren Freistoßtor von Romano. Das könnte das Tor des Monats werden. Das schreibt euch eine, die 1965 den deutschen Meister mit tausenden Fans vom Bahnhof abgeholt hat. Ja, lange ist her.
Oh, schön.
Damals. Ja, finde ich aber schön. Das war wirklich richtig gut reingezirkelt. Das sollte doch der Anker sein, an dem wir uns festhalten, ja. Oder was meinst
ja.
du?
Ja, wenn das nicht reicht, glaube ich, wie du hast es eben schon mit der Diego-Spielpause sozusagen angedeutet, vielleicht für alle Werder-Fans da draußen jetzt eine ganz schöne Abwechslung, mal ein Wochenende zu haben, wo es wirklich, glaube ich, rund um das Diego-Spiel ein großes Spektakel wird. Ja, viele alte Gesichter, die mit Werder sehr erfolgreiche Zeiten hatten und dazu, was man nicht vergessen darf, das Frauenhalbfinale am Sonntag, ne, das Nordderby ja. vor 57.000, was wirklich auch ein sehr, sehr großes Spiel wird, glaube ich, für den ganzen Verein sehr wichtig. Werder hat da eine super Chance, ins Finale einzuziehen. Also ich glaube, es ist vielleicht ja. Für alle Beteiligten mal die ganz passende Pause, jetzt an was anderes zu denken. Und trotzdem, da sind wir ja hier auch im Podcast für da, ist der Blick natürlich auch schon auf Kiel und die Hoffnung einfach, dass ja in diesen letzten 8 Wochen doch nochmal wir ein paar schönere Sachen hier beide zu besprechen haben.
Absolut. Ladies, die Daumen sind gedrückt. Holt uns aus dem Tal der Tränen. Wir denken und glauben fest an euch. Ja, und übrigens noch ein kleiner Side-Aspekt, wie man so schön neudeutsch sagt. Ich hatte mal einen Wellensittich, der Diego hieß. Ganz einfach, weil das der schönste Vogel der Welt war. Der andere hieß Totti, ja, weil ich Francesco Totti ja. und Diego damals unglaublich toll fand ja, ja. als Spielertypen. Genau. Ob der noch lebt, weiß ich nicht. Dem habe ich irgendwann die Freiheit geschenkt. Ich freue mich aber auf jeden Fall auf Samstag. Ich werde auch im Stadion sein. Ich habe gestern noch Karten ergattert.
Ja, sehr gut. Sehr
ja,
gut.
Und ihr seid vielleicht auch dabei. Haltet durch, ihr Grün-Weißen. Es kann nur noch besser werden. Und wenn euch zwischendurch was umtreibt, ihr kennt das Spielchen, schickt uns eure Stimmen und Meinungen rüber an die 0160 9821 3x die 8 und die 4. Wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es nicht. Bjarne, danke an dich. Du Diego der Deichstube, mach's
danke
gut.
Danke dir, es war mir wie immer eine Freude, Alex, danke dir.
Dito, cheers vom Nachspieldeich zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall sowieso dort, wo es diese Podcasts so gibt. Bis dann.